Und deswegen ist dieses Vorhaben, wird weiter verfolgt. Aber es ist eben noch nicht in der Form, in der es beschlossen werden kann.
Nun ist diese Regierung ja nicht mehr lange im Amt. Also ist der Gesetzentwurf im Grunde tot?
Obey, Herr Sabe. Also ich habe dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
Ich kann da jetzt auch keine Vorhersagen machen, aber die Politik endet ja nicht an einem Wahltag.
Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Zu unserer Gäste begrüßen wir herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Und wir starten mit einigen Mitteilungen. Bitte schön, Herr Seibert.
Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Wir haben am Wochenende leider erfahren müssen, dass der mörderische Terroranschlag von Barcelona ein weiteres Todesopfer gefordert hat. Eine Deutsche ist im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Ärzte konnten sie nicht retten. Im Namen der Bundeskanzlerin und der gesamten Bundesregierung möchte ich der betroffenen Familie unser tiefes Beileid ausdrücken und die Hoffnung, dass sie nach diesem schrecklichen Schlag Trost und Kraft finden kann.
Gibt es dazu Nachfragen?
Dann hätte ich...
Kommen wir zur nächsten.
Noch etwas, genau. Die Bundesregierung und die ägyptische Regierung haben sich verständigt, im Migrationsbereich noch enger als bisher zusammenzuarbeiten. Sie haben möglicherweise die Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes dazu auch schon gelesen. Gestern ist zu diesem Zweck in Berlin nach mehrmonatigen Verhandlungen eine politische Vereinbarung unterzeichnet worden, die ein Maßnahmenpaket mit verschiedenen Elementen zum Inhalt hat. Es geht darin um engere wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie Unterstützung im ägyptischen Bildungssektor, um Migrationsursachen wirksam zu bekämpfen. Es geht darin um Unterstützung für Flüchtlinge und für Aufnahmegemeinden von Flüchtlingen in Ägypten. Es geht um die Zusammenarbeit bei der Schleuserbekämpfung und beim Grenzschutz. Es geht um Aufklärungskampagnen gegen illegale Migration und ihre Risiken. Es geht um verbesserte Zusammenarbeit bei der Rückführung und bei der freiwilligen Rückkehr von Ägyptern hier aus Deutschland in ihre Heimat. Und es geht um mehr Stipendien für Ägypter zum Studium in Deutschland und für sich in Ägypten aufhaltende Flüchtlinge zum Studium in Ägypten. Diese deutsch-ägyptische Vereinbarung ist nach unserer Auffassung ein erster Schritt zu einer vertieften migrationspolitischen Zusammenarbeit mit Ägypten. Schon seit Herbst letzten Jahres gelingt es Ägypten, illegale Abfahrten von seinen Küsten praktisch vollständig zu unterbinden. Deutschland und Ägypten haben gemeinsam ein großes Interesse daran, dass auch künftig verhindert werden kann, dass sich Migranten illegal auf diesen lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa begeben. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass diese politische Vereinbarung in mehreren Verhandlungsrunden zwischen Berlin und Kairo ausgehandelt wurde, dass da Vertreter verschiedener Ressorts, des Auswärtigen Amtes natürlich, des BMZ, des BMI und auch des Bundeskanzleramtes daran beteiligt waren.
Dazu noch Fragen. Herr Jung, bitte.
Also, Sie sprechen von Aufklärungsarbeiten in Ägypten. Wie sollen die aussehen?
Nun, es ist geplant, eine Aufklärungskampagne in Ägypten gemeinsam mit dem UNHCR zu starten, die vor den Gefahren illegaler Migration warnt.
Und zwar wie?
Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Das wird sicherlich noch im Detail erarbeitet werden müssen, was da die geeigneten Kommunikationswege sind.
Und ist die Vereinbarung mit zivilgesellschaftlichem Engagement von der deutschen Seite verbunden? Ich meine, Ägypten ist ja jetzt keine vorbildliche Demokratie, sondern eher eine Diktatur.
Also ich muss zunächst mal natürlich betonen, dass Migrationspolitik sich immer realen Herausforderungen stellen muss. Wir können beim Thema Migration sicherlich nicht nur mit Staaten verhandeln, die all unseren Vorstellungen und Werten im vollen Umfang entsprechen. Das heißt ja nicht, dass wir über eine solche Zusammenarbeit in der Migrationspolitik Punkte, die Menschen- und Bürgerrechte betreffen, vergessen im direkten bilateralen Umgang mit Ägypten. Das eine und das andere ist möglich. Wichtig ist unser gemeinsames Ziel, deutsches und ägyptisches Ziel, Menschenleben zu schützen und illegale Migration und den kriminellen Menschenschmuggel, der auf dem Rücken dieser Menschen ein Vermögen macht, zu bekämpfen. Und deswegen sieht die Vereinbarung ja auch konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation vieler Menschen vor. Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für Ägypter, verstärkte Unterstützung von Flüchtlingen in Ägypten. Das ist alles ein Teil dieser Vereinbarung. Wir werden gemeinsam ein Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration etablieren, das Ägypter und Flüchtlinge berät, welche legalen Migrationsoptionen es gibt, zum Beispiel im Rahmen der Aus- und Weiterbildung. Also das heißt, unter diesem Dach dieser Vereinbarung gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen der politischen und wirtschaftlichen Unterstützung, damit in Ägypten ein besseres Klima und bessere Lebensbedingungen für Flüchtlinge herrschen können.
Dazu Herr Kollege, bitte.
Guten Morgen, ich habe eine Frage über die Rolle Deutschlands in Vermittlung zwischen Ägypten und Äthiopien. Gestern, Herr Gabriel hat gesagt, Deutschland werde vermitteln zwischen Ägypten und Äthiopien wegen der Renaissance-Dam in Äthiopien und Nilwasser und so. Die Teilung des Nilwassers. Was können Sie uns sagen?
Ja, ich kann Ihnen gerne dazu noch Informationen nachreichen, aber im Wesentlichen geht es darum, gute Dienste anzubieten. Wie Sie wissen, ist diese Wasserfrage äußerst komplex. Da gibt es unterschiedliche Berechnungsmodelle. Und da sind wir schon etwas länger engagiert mit einem Beratungsprojekt, den Parteien gute Dienste anzubieten. Das ist es im Wesentlichen. Wenn Sie wünschen, kann ich Ihnen gerne noch Details nachreichen.
Herr Jung? Nur zum Verständnis, also ist jeder Euro, der jetzt an Ägypten fließt, an Bedingungen geknüpft oder an bestimmte Projekte? Oder fließen auch Euros, die die ägyptische Diktatur frei verwenden kann?
Es sind verschiedene Formen der Zusammenarbeit, Projekte vereinbart und für diese Projekte ist Deutschland bereit, auch finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.
Gibt es eine Liste dieser Projekte nachreichen?
Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Über das hinaus, was das Auswärtige Amt gestern schon verkündet hat, aber ich kann das prüfen, ich weiß es nicht.
Das Auswärtige Amt hat auch noch eine Mitteilung.
Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass der Bundesaußenminister heute Abend zu einer Reise nach Washington aufbrechen wird. US-Außenminister Tillerson hat kurzfristig angeboten, mit Herrn Gabriel zu einem persönlichen Gespräch zusammenzukommen. Thema des Treffens werden vor allem die brennenden Themen und Krisen der internationalen Politik sein. Nordkorea, Afghanistan, die Lage in Katar, das Atomabkommen mit Iran und diese US-Sanktionen gegen Russland. Der Außenminister wird auch Gespräche zu den Themen Klima und Energie sowie mit Henry Kissinger zu Abrüstungsfragen führen. Die Rückkehr nach Europa ist für Mittwochmorgen geplant, und zwar dann nach Paris. Dort wird der Außenminister an der französischen Kabinettssitzung in Paris teilnehmen.
Gibt es dazu Fragen? Dann kommen wir erstmal zu... Bitte, Herr Heller.
Ich wollte einfach noch mal nachfragen, kurzfristig angeboten, passiert sowas häufig, dass ein amerikanischer Außenminister kurzfristig seinem Kollegen anbietet, der sofort losfliegt, und gibt es unter den verschiedenen Themen, die Sie genannt haben, möglicherweise eines, was verantwortlich dafür sein könnte, dass der US-Außenminister Gesprächsbedarf mit seinem deutschen Kollegen hat?
Nein, also die beiden telefonieren ja regelmäßig und in einem der letzten Telefonate sind sie übereingekommen, dass es, wenn es sich die Möglichkeit ergibt, gut wäre, sich nochmal sozusagen direkt zu treffen und offen diskutieren zu können. Und es geht bei dem Treffen auch nicht um konkrete Entscheidungen in einem bestimmten Einzelfall, sondern um einen Informations- und Meinungsaustausch in einer möglichst offener Gesprächsatmosphäre.
Dann kommen wir zum ersten anderen Thema, nämlich die Kosten von Hubschrauberflügen. Herr Heller, Sie haben das Mikro.
Herr Seibert, ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie einem Bürger erklären, dass die Kanzlerin für die Nutzung von Bundeswehr- oder Bundespolizeihubschraubern bzw. die Partei der Kanzlerin letztendlich weniger zu entrichten hat als real an Kosten anfällt für den Einsatz solcher Maschinen?
Also ich würde zunächst einmal dem Bürger, genau wie Ihnen, erklären, dass die Bundeskanzlerin Hubschrauber und Flugzeuge der Bundespolizei und des Bundesverteidigungsministeriums entsprechend den Richtlinien, die es für diese Nutzung gibt, nutzt. Diese gültigen Richtlinien stammen für die Bundespolizei Fluggeräte aus dem Jahre 1989 und sie stammen für die Fluggeräte des BMVG aus dem Jahre 1998 und wurden 2001 noch einmal geändert. Also das sind Regeln, die seit deutlich vor der Amtszeit dieser Bundeskanzlerin gelten. Auch die Kosten für diese Flüge werden dann der Parteigeschäftsstelle, sofern es Flüge im Wahlkampf sind, der Parteigeschäftsstelle entsprechend den gültigen Regeln in Rechnung gestellt. Und halbjährlich wird eine Aufstellung der Flüge der Bundeskanzlerin und der anderen Mitglieder der Bundesregierung an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages weitergeleitet. Und dann würde ich Ihnen und auch dem Bürger erklären, warum wählt die Bundeskanzlerin wie andere Kanzler vor ihr diese Fluggeräte? Weil sie auch im Wahlkampf, auch im Urlaub, auch am Wochenende als Bundeskanzlerin immer im Dienst ist. Sie muss immer erreichbar, sie muss immer immer handlungsfähig sein und sie muss, stellen Sie sich ein plötzliches dramatisches Ereignis oder eine plötzliche politische Entwicklung vor, sie muss auch immer nach Berlin oder sonst wohin zurückkehren können. Und das ist nur mit diesen Transportmöglichkeiten wirklich gewährleistet. Und deshalb gibt es diese Bestimmungen, die für den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin diese Nutzungsmöglichkeit vorsehen.
Herr Jung.
Sie sprechen von gültigen Regeln, Herr Sabat, finden Sie diese Regeln denn angemessen? Also ich meine, wenn so ein Flug mit einem Business-Class-Ticket aufgerufen wird, was meistens nicht mehr als 500 Euro ist, aber die tatsächlichen Flüge oder so ein Flug 18.000 bis 19.000 Euro kostet mit so einem Helikopter, ist das dann zeitgemäß? Also sollten die Regeln vielleicht nicht insofern geändert werden, dass der tatsächliche Preis bezahlt werden sollte?
Das liegt nun wirklich nicht an mir, dem Bundesverteidigungsministerium oder dem Haushaltsausschuss oder dem Deutschen Bundestag, da Ratschläge zu geben. Es sind die gültigen Regeln und ich glaube, dass ich gut erklären kann, dass wir auch in der Bundesregierung gut erklären können, warum für eine Bundeskanzlerin diese Nutzung von Fluggeräten wirklich sinnvoll ist und dass das mit der ganz ungewöhnlichen Arbeitssituation einer Bundeskanzlerin, die eben immer im Dienst ist, zu tun hat.
Aber sinnvoll hält es ja zum Beispiel Martin Schulz nicht, der das auch nutzen könnte. Also ist der jetzt einfach zu doof, das zu nutzen? Oder also die Kanzlerin könnte ja auch darauf verzichten.
Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, und ich glaube, da gibt es wirklich gute Argumente, warum man entsprechend den bestehenden Regeln, und zwar lange bestehenden Regeln, diese Nutzung vornimmt. Ich kann jetzt nur für die Bundeskanzlerin und für die Mitglieder der Bundesregierung sprechen, wie Sie sich vorstellen können.
Dann wechseln wir das Thema und ich habe Wortmeldung schon mal von Frau Antoni, Herrn Jung, Frau Wahl, Herrn Heller und Herr Reicher auch, kommen Sie drauf, dann fangen wir da an. Frau Antoni.
Herr Seibert, Frau Merkel hat gestern in einem Fernsehinterview gesagt, dass die libysche Küstenwache in mehr aufgegriffene Flüchtlinge an internationale Organisationen übergibt. Können Sie uns sagen, welche internationalen Organisationen das sind?
Ja, da handelt es sich um einerseits die Mitarbeiter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, also UNHCR, und es handelt sich um die Organisation IOM, Internationale Organisation für Migration. Beide Chefs dieser Organisation, also der Flüchtlingskommissar der UN, Herr Grandi, und der IOM-Chef William Lacey Swing, waren ja vor etwa 2 Wochen hier in Berlin bei der Bundeskanzlerin. Und es war genau das Thema, wie können diese beiden Organisationen ihren Einsatz in Libyen erweitern, ihren Einsatz, der ein Einsatz für Flüchtlinge und Migranten und deren Wohlergehen ist und ein Einsatz gegen die zum Teil entsetzlichen Verhältnisse, die dort immer noch herrschen. Und die Bundesregierung unterstützt diese beiden Organisationen dabei, diesen Einsatz zu erweitern.
Nachfrage, Sie sagte, 12.000 bis 15.000 Flüchtlinge wurden so zurückgeführt. In welchem Zeitraum ist das?
Ich kann Ihnen jetzt nicht genau den Zeitraum sagen, das müsste ich nachreichen.
Sehr gerne.
Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt da Kenntnisse hat. oder über, also versuch's nachzureichen.
Danke.
Gut, danke schön. Dann kommen wir zu einem anderen Thema mit Herrn Jung.
Herr Flossdorf, vielleicht Herr Breuel zu dem Status of Forces Agreement mit Jordanien. Können Sie uns mal aus Ihrer Sicht erläutern, warum es bisher keines gibt?
Das ist nichts Ungewöhnliches, dass sich solche Verhandlungen länger hinziehen. Wir haben im Moment technische Vereinbarungen geschlossen mit der jordanischen Seite, was die Nutzung der Base in Al-Azraq angeht. Wir haben im Moment, gibt es einen Übergangsstatus, der gilt für die Soldaten. Und das ist auch in anderen Einsatzländern länger so, dass man dort aushandeln muss. Sie haben auf der einen Seite praktisch diese Maximalforderungen, Freistellungen von sozusagen jeglicher Strafverfolgung. Auf der anderen Seite haben die Länder auch ein Interesse daran, dass ihrer eigenen Bevölkerung vermittelt wird, dass es auch einen Schutz gibt, wenn fremdes Personal in ihren Ländern dort ist. Die Gespräche laufen, das ist aber völlig normal. Und eigentlich ist das nur eine Wasserstandsmeldung, die da am Wochenende rübergegangen ist über den Ticker. Und die maßgeblich auch davon lebte, dass das Wort Scharia da in den Mund genommen wurde, was schon in der Absolutheit, wie es dort zitiert wurde, in Jordanien schon gar nicht der Fall ist, dass es dort überhaupt noch praktiziert wird.
Wann rechnen Sie denn damit, dass es das so vergibt?
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die Verhandlungen zu einem Ende bringen, bevor die Tornados dann wieder starten können. Das ist geplant für Anfang Oktober.
Ist es Bedingung dafür? Also können die Tornados eher starten, wenn es ein Sofa gibt?
Herr Junge, es ist genau das, was ich sage. Wir rechnen damit. Es gibt auch keine Schwierigkeiten in den Verhandlungen. Das ist vollkommen normal. Diese Gespräche haben wir in anderen Einsätzen auch. Wir haben ein sehr gutes Vertrauensverhältnis auch zur jordanischen Führung. Bisher hat es in allen anderen Punkten auch gute Lösungen gegeben. Die Jordanier sind zufrieden mit unserem Engagement. Wir sind zufrieden mit der Rolle der Gastgeber. Und es wird sicherlich dies kein Punkt sein, von dem jetzt irgendwie der Erfolg oder Misserfolg dieses Einsatzes abhängt.
Letzte Nachfrage.
Zum Verständnis, es braucht das Sofa nicht, damit die Tornados fliegen können.
Was für Deutschland wichtig ist, was für die Bundeswehr wichtig ist, was für die Soldaten wichtig ist, dass die deutschen Soldaten davon ausgehen können, dass sie Sicherheit und rechtssicher dort ihren Dienst versehen. Und bevor wir jetzt hier irgendwie was aufbauschen oder irgendwas zu viel hineininterpretieren, wir reden über eine Situation, in der die deutschen Bundeswehrsoldaten ähnlich wie in Incirlik auch auf einer Airbase stationiert sind, die sie gar nicht verlassen. Also worüber reden wir hier? Wenn Sie dienstlich Ihren Diensten nachgehen, dann sind Sie ohnehin schon jetzt durch den Übergangsstatus geschützt. Wir haben ja jetzt schon Soldaten dort, das Tankflugzeug betreiben. Wir sind jetzt nicht in großer Sorge um unsere Soldatinnen und Soldaten. Und daran ändert jetzt auch diese Wasserstandsmeldung vom Wochenende nichts.
Aber den Soldaten ist ja nicht verboten, rauszugehen aus der Basis, oder? Und dafür brauchst du ein Sofa für den Fall der Fälle.
Nein, es gibt Sicherheitsbestimmungen, das hatten wir auch schon in der Türkei so. Den deutschen Soldaten war nicht erlaubt, jetzt einfach für Freizeitaktivitäten die Airbase zu verlassen. Die sind dort für eine begrenzte Zeit, wenige Wochen oder wenige Monate die Kontingente, dann werden sie ausgetauscht. In dieser Zeit sind sie auf der Airbase, das haben wir in anderen Einsatzländern, auf anderen Basen auch so. Und die Sicherheitsbestimmungen sagen diejenigen, die dort einen dienstlichen Auftrag haben, weiß ich nicht, zur Versorgung vielleicht der Soldaten, die verlassen die Airbase. In der Regel ist es so, dass die dort stationierten ganz normalen Soldatinnen und Soldaten die Base nicht verlassen.
Dann wechseln wir das Thema. Frau Wahl, Sie formulieren es.
Ich habe eine Frage an Frau Dr. Koch. Ihr Minister hat ja am Wochenende gesagt, dass man bei der Terrorismusbekämpfung mit der Türkei zusammenarbeiten muss. Das sei unverzichtbar. Und inwiefern ist das denn jetzt beeinträchtigt durch das angespannte Verhältnis zwischen der türkischen und der deutschen Regierung? Und inwiefern kann das überhaupt funktionieren aufgrund der aktuellen Verhältnisse in der Türkei?
Ja, der Minister hat sich ja dazu ziemlich deutlich geäußert und hat gesagt, so ähnlich wie Sie es zitiert haben, also wir arbeiten mit der Türkei nach wie vor zusammen. Es gibt da die verschiedensten Bereiche der Zusammenarbeit, gerade im Bereich Sicherheit, Terrorismusbekämpfung. Das gucken wir uns im Einzelfall aber immer sehr genau an und prüfen immer auch die Rechtsstaatlichkeit. Also er hat auch ein Beispiel genannt in den Medien. Also nicht alles, nicht jeder, den die Türkei als Terroristen bezeichnet, würden wir jetzt auch als Terroristen bezeichnen. Und das Kriterium der Zusammenarbeit ist immer die Rechtsstaatlichkeit.
Ich würde gerne nochmal nachhaken. Also Stichwort Aufruf zum Wahlboykott oder auch verschärfte Reisehinweise. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das überhaupt keine Auswirkungen hat auf die Zusammenarbeit von zwei Staaten bei der Terrorismusbekämpfung.
Naja, also ich sehe die Probleme eher woanders. Also das ist die Art des Umgangs mit bestimmten Personengruppen, mit politischen Richtungen, die durchaus unterschiedlich sind, was man am Beispiel der Kurden sehr gut erkennen kann. Im Bereich des Islamischen Staates, also IS, gibt es durchaus sinnvolle Zusammenarbeit mit der Türkei.
Herr Heller dazu.
Der Bundesaußenminister hat ja vor einiger Zeit doch Änderungen in der Türkei-Politik angekündigt. Da war unter anderem die Rede von Überlegungen, von Prüfungen, auch wirtschaftlich schärfer vorzugehen. Eines der Instrumente, das genannt wurde, waren die Hermes-Bürgschaften. Seitdem höre ich aus dem Wirtschaftsministerium immer, es wird geprüft. Haben denn diese Prüfungen inzwischen zu einem Ergebnis geführt, ob man dieses Instrument Hermes-Bürgschaften in irgendeiner Weise nutzt, um gegen die Türkei, um mehr Druck auf die Türkei zu machen? Gibt es möglicherweise andere Instrumente, die das Wirtschaftsministerium im Blicke hat und die es auch prüft oder vielleicht sogar schon eingeleitet hat?
Ja, Herr Heller, danke für die Frage. Lassen Sie mich dazu ein bisschen ausholen. Ich darf vielleicht noch mal auf meine Ministerin rekurrieren, die, um die Gesamtlage zu beschreiben, gesagt hat, Rechtsstaatlichkeit ist der Treibstoff für reibungslos laufende Wirtschaftsbeziehungen. Die türkische Regierung verstößt dagegen in eklatanter Weise. Es ist für die Wirtschaft nicht gut, wenn individuelle Bürgerrechte missachtet werden. Deshalb stellen wir also verschiedene wirtschaftliche und außenpolitische Bereiche auf den Prüfstand, wie es ja auch der Außenminister Gabriel, den Sie eben zitiert haben, veröffentlicht hat. Seither gibt es verschiedene Gespräche, da es eben viele verschiedene Bereiche gibt, die jetzt auf den Prüfstand kommen. Bei den einen brauchen sie auch die europäischen Partner, da laufen die Gespräche, aber natürlich auch in der Bundesregierung. Ihre Frage zielt jetzt auf die Berichterstattung des Wochenendes ab. Da würde ich gerne noch mal ganz deutlich machen, dass das AA und das BMW sich einig sind. Da gibt es keinen Dissens. Wir haben eine gemeinsame Linie. Die Bereiche, in denen wir zum Beispiel prüfen, die betreffen auch den Bereich Hermes-Deckungen. Sie hatten es erwähnt. Wie gesagt, gibt es da keinen Widerspruch zwischen uns beiden. Wir stimmen uns eng ab und werden immer gucken, wie die neue Lage in der Türkei jeweils auf den Einzelfall bezogen sich auswirkt.
Und wenn ich hinzufügen darf, diese grundsätzliche Einigkeit gilt für die ganze Bundesregierung. Wir sind uns in der Bundesregierung alle einig darüber, dass wir unter dem Eindruck der Politik der türkischen Regierung und ihrem Vorgehen zum Beispiel gegen deutsche Staatsbürger unsere Türkei-Politik neu orientieren müssen. So hat sich Bundesaußenminister Gabriel ja in der Öffentlichkeit auch in engster Absprache mit der Bundeskanzlerin auch sehr klar geäußert. Und wir sind uns alle einig, dass das auch nicht ohne Auswirkungen auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit bleibt. Ein Klima der Unsicherheit, wie die Kollegin gerade gesagt hat, ein Klima der Rechtsunsicherheit ist kaum ein geeignetes Klima für mehr Investitionen. Und deshalb stellen wir auf den Prüfstand, was es an Projekten und an staatlicher Unterstützung gibt. Deswegen stellen wir natürlich auch die Voraussetzungen für Hermes-Bürgschaften auf den Prüfstand und überprüfen das. Aber diese Ressortabstimmung, dieser konstruktive Austausch über die Details innerhalb der Bundesregierung, der ist noch nicht abgeschlossen.
Zusatz?
Ich möchte jetzt doch noch mal fragen, nachdem diese Ankündigung von Herrn Gabriel jetzt ja nicht erst von gestern stammt, sondern 4 Wochen her ist, wie lange dauert es denn? Wie lange stehen denn solche Sachen auf dem Prüfstand? Man hat so den Eindruck, man hat die Waffe gezeigt, aber man will nicht ziehen. Das heißt, also können Sie mir ganz konkret sagen, wann solche Prüfungen mal beendet sind? Hermes zum Beispiel?
Nein, das kann ich nicht. Es ist also jetzt in der Konkretheit, wie Sie das gerne haben. Ich verstehe natürlich, dass es immer gewünscht ist, dass alles möglichst schnell geht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass solche Exportkreditgeschäfte natürlich sehr komplizierte Vorgänge sind. Und wie gesagt, wir gucken uns die jetzt jeweils im Einzelfall an und prüfen, ob wir da oder wie wir mit denen vorgehen und wie sich die neue Lage der EU, Türkei auf diesen jeweiligen Einzelfall auswirkt.
Herr Jung.
Weil er jetzt gerade angesprochen hat mit den deutschen Gefangenen. Herr Breuel, was gibt es Neues in Sachen Frau Tulu, Herr Yücel, Herr Steutner und den anderen 7 deutsch-türkischen Gefangenen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Frau Adebar hatte ja am Freitag in der REC-PK dazu Stellung genommen. Seitdem habe ich keinen neuen Stand.
Dann wechseln wir das Thema und kommen zu Herrn Heller.
Ich würde auch gerne gleich beim Wirtschaftsministerium, möglicherweise beim Finanzministerium bleiben. Ist denn der zugesagte Überbrückungskredit an das Unternehmen Air Berlin inzwischen ausgereicht oder zumindest beschlossen? Das ist die eine Frage. Und zum Zweiten würde ich gerne wissen, wie bemessen sich denn die Konditionen für einen solchen Kredit? Werden die nochmal konkret ausgehandelt, am Fall ausgerichtet, oder gibt es da quasi eine Standardformel, die heißt, ein Überbrückungskredit ist mit diesem und jenem Zins zu versehen und basta?
Also zu den Details müsste ich Sie an die zuständigen Kollegen verweisen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir voll im Zeitplan liegen bei dem Kredit und dass er sich in der technischen Umsetzung befindet. Da gibt es einfach noch technische Einzelheiten, aber der Kredit steht und es läuft auch alles im Zeitplan.
Nochmal gefragt, der Kredit steht, heißt aber, er ist bisher noch nicht ausgereicht. Die Detailverhandlungen, können Sie dazu sagen, ob das die Konditionen betrifft, laufen noch? Das ist mir etwas zu allgemein, was Sie da sagen.
Wie ich sagte, der befindet sich in der technischen Umsetzung. Daraus können Sie ja ersehen, dass er noch nicht ausgezahlt wurde. Wichtig ist aber, dass er steht und dass es da nirgends hakt.
Darf ich auch noch mal fragen, wie ist die generelle Linie, wenn die Konditionen, sind die quasi nach Standardformel oder wird das jeweils an einem Einzelfall ausgerichtet bei einem solchen Kredit?
Ich kann Ihnen, also wie gesagt, ich bin da nicht der zuständige Fachmann dafür. Ich kann Ihnen aus dem Gesichtspunkt des BMWs nur sagen, dass es sich da um einen Massekredit handelt und der natürlich den europarechtlichen Vorgaben entspricht und entsprechen wird. Die entsprechende Notifizierung ist ja auch schon eingeleitet.
Dann wechseln wir das Thema und kommen zu Herrn Reiche.
Ja, eine Frage ans Innenressort. Ich würde gerne wissen, welche Waffen sich konkret im Besitz der Betreiber von Indymedia befunden haben.
Also erstmal vielen Dank für Ihre Frage. Da ging ja am Wochenende gerade zu den Waffenfunden im Zuge des Verbots links unten Indymedia. Um auch da präzise zu sein, einiges durcheinander. Daher würde ich gerne, wenn Sie erlauben, eingangs noch mal zitieren, was der Minister genau dazu gesagt hat. Also aus seinem Statement. Seit 5.30 Uhr durchsuchen Polizeikräfte aus Baden-Württemberg mehrere Objekte in diesem Bundesland, die mit dem Betrieb der Plattform und dem Betreiberkreis in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Dann weiter. Bei den Durchsuchungen wurden neben Laptops und der IT-Technik, um die es ja im Wesentlichen ging, auch gefunden, Messer, Schlagstöcke, Rohre, Zwillen, Teleskopschlagstöcke, Butterfly-Messer, also alles typische Gegenstände, die wir aus dem gewaltbereiten Linksextremismus kennen. Somit wäre Ihre Frage, was genau an Waffen gefunden wurde, beantwortet erstmal.
Ja, heißt das, die Waffen befanden sich im Besitz der Betreiber? Weil Umfeld verliert er sich ja gezielt ins Vage irgendwie.
Also, es wurden Waffen gefunden. Dazu haben wir ja auch Bilder veröffentlicht. Die Waffen wurden gefunden bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem Vereinsverbot. Die Räume, die durchsucht wurden, wurden auch von dem Verein und somit auch von den Betreibern der Plattform genutzt. Wem die Waffen jetzt im Einzelnen zuzuordnen sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und bleibt abzuwarten.
Jung dazu?
Können Sie bestätigen, dass 2 der links unten Betreiber zu den Journalisten gehören, die bei dem bei G20 die Akkreditierung entzogen wurde?
Nein, das kann ich nicht bestätigen aufgrund des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen.
Wollen Sie das nicht dementieren?
Nein, ich möchte mich dazu überhaupt nicht äußern.
Gab es dazu weitere Wortmeldungen oder waren das alles neue Themen? Keine weiteren, dann geht es weiter mit Frau Lückow.
Ich habe auch eine Frage ans BMI. Am Mittwoch eröffnet der Minister die CITES in München. Könnten Sie darlegen, warum, welche Aufgaben CITES hat und warum der Minister diese Stelle für so notwendig erachtet? Danke.
Ja. Also die CITES wird eröffnet. Das ist ein großes Wort für das, was es bis jetzt da gibt. Er hat die Stelle eingerichtet per Erlass, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang April, 6. April müsste das gewesen sein. Das kann ich aber gerne noch mal genau nachreichen. Er hat diese Stelle eingerichtet, um den Sicherheitsbehörden zunächst in seiner Zuständigkeit, also Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Bundesamt für Verfassungsschutz, eine Stelle zu geben, die die Entwicklung von technischen Möglichkeiten für die Kriminalitätsbekämpfung vorantreibt. Das hat den Hintergrund, dass momentan oder bisher die einzelnen Behörden diese Entwicklung selbst betrieben haben und das jetzt so an einer Stelle zentral zusammengeführt wird und somit auch Ressourcen gespart werden.
Und die Notwendigkeit dessen aus Sicht des Ministers?
Die Notwendigkeit dessen liegt meines Erachtens auf der Hand. Also wir haben nicht nur in allen gesellschaftlichen Bereichen eine zunehmende Digitalisierung, Verlagerung von Kommunikationsformen ins Internet, solche Dinge. Das heißt, auch Kriminelle nutzen zunehmend diese Kommunikationsformen, und um auch da im Rahmen des Strafrechts Möglichkeiten zu haben, Ermittlungen erfolgreich durchzuführen, sind eben verschiedene technische Möglichkeiten auch notwendig für die Strafverfolgungsbehörden.
Zusatz, zählt zu diesen technischen Möglichkeiten dann auch die Anwendung des sogenannten Staatstrojaners, also die Entschlüsselung von Messenger-Diensten?
Naja, es geht darum, dass zunehmend Kommunikation auch verschlüsselt wird. Das begrüßen wir. Gleichwohl muss Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit gegeben werden, im Strafverfahren bei konkreten Ermittlungen darauf zuzugreifen.
Also ja, diese Stelle wird dafür zuständig sein, diesen Staatstrojaner anzuwenden.
Es gibt keinen Staatstrojaner.
Diese Entschlüsselung von Messenger-Diensten.
Unter anderem, ja.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen, bitte? Die gesetzliche Grundlage dafür wurde ja erst im Juni geschaffen. Die Stelle, sagten Sie, wurde jetzt aber schon im April eingerichtet. Gab es dann also bei Einrichtung der Stelle noch gar keine rechtliche Grundlage dafür?
Das müsste ich nachreichen. Die genaue Zeitabfolge habe ich jetzt nicht im Kopf.
Wir wechseln erneut das Thema. Frau Antoni hat eins.
Genau, zur G20-Akkreditierung. Und zwar hieß es da, es seien keine Informationen aus dem Ausland in die Bewertung der Journalisten eingeflossen. Und dann stellte sich aber doch raus, dass eine Festnahme in der Türkei in den BKA-Akten auftaucht. Können Sie uns da nochmal erklären, wie das zusammenpasst?
Also ich müsste das nachreichen. Ich habe das in der Detailtiefe jetzt hier nicht dabei.
Haben Sie da was? Ich habe dem, was wir hier in langen, langen Sitzungen miteinander zu diesem Thema ausgetauscht haben, nichts hinzuzufügen. Ich hätte allerdings, glaube ich, an Frau Antoni eine Nachreichung zu dem anderen Thema, wo Sie vorhin gefragt haben. Aber
bitte,
das kann ich.
Nee, machen Sie. Ja, Sie haben das Wort.
Ich will ja jetzt nicht die Chance nehmen, hier nachzufragen.
Möchten Sie erstmal nachfragen?
Ja, klar.
Sie hatten sich nur genau dazu halt noch nicht geäußert, dass eben trotzdem in den BKA-Akten auch ein Inhalt aus dem Ausland, eben eine Festnahme in der Türkei auftaucht. Können Sie da nicht noch was zu sagen?
Also ich kann sagen, dass das, was wir hier vielfach gesagt haben, nämlich dass die Sicherheitsbedenken, die formuliert wurden, auch mir gegenüber formuliert wurden, ausschließlich aus eigenen Erkenntnissen deutscher Behörden resultierten, dass das sich nicht verändert hat.
Herr Jung.
Frau Koch, haben mittlerweile alle betroffenen Journalisten, denen die Akkreditierung entzogen wurde, Auskunft bekommen vom BKA? Wenn nein, warum nicht?
Also dazu haben wir ja auch schon mehrfach ausgeführt. Ich habe jetzt vorhin noch mal den aktuellen Stand erfragt. Es haben 23 Personen Auskunft erhalten bislang. 8 oder 9, das konnte ich bis jetzt nicht feststellen, noch nicht.
Das heißt,
und die Gründe haben sich auch nicht verändert. Da hat Herr Plath und Herr Dimroth schon was zugesagt.
Die Auskünfte sind auch noch nicht auf dem Weg, also per Postweg oder so weiter, sondern wurden noch gar nicht bearbeitet.
Also so der Stand vorhin 10 Uhr.
Ja. Wann können denn die Kollegen damit rechnen?
Die Auskünfte werden so schnell wie möglich bearbeitet. Soweit ich informiert bin, lagen auch nicht bei allen die notwendigen Papiere vor, um die Auskünfte anzuleihen.
Anthony?
Man hat ja ein bisschen das Gefühl, dass dann so viele Daten gesammelt werden, dass der Überblick verloren geht. Wie bewerten Sie das? Wenn Sie jetzt gar nicht die einzelnen Informationen eben uns sagen können, wer wann welche und welcher Fakten die Akkreditierung entzogen bekommen hat.
Also soweit ich weiß, haben meine Kollegen dazu jetzt mehrfach und Herr Plate auch letzte Woche wieder Stellung genommen. Ich habe jetzt schlicht morgens um halb oder mittags um 11:30, ich habe keinen aktuellen Stand nach diesem Wochenende jetzt hier dabei. Und so schnell ändert sich auch nichts. Leider.
Herr Jung?
Herr Seibert, gibt es mittlerweile neue Regelungen für Gipfel oder andere große Ereignisse in Sachen Akkreditierung? Sie haben sich ja auch mit dem Vorstand der BBK getroffen, mit Journalistenverbänden und so weiter. Da haben Sie sicher Tipps und Tricks angehört. Was gibt es da Neues? Was planen Sie?
Ja, um Tricks geht es natürlich nicht. Aber wir hatten, und dafür bin ich sehr dankbar, einen wirklich guten, offenen Meinungsaustausch mit Vertretern der Bundespressekonferenz, des Deutschen Journalisten und Journalistinnen, der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion sowie des Deutschen Journalistenverbandes. Wir wollen dieses Gespräch auch fortsetzen. Wir werden über die zukünftige verbesserte Gestaltung der Abläufe des Akkreditierungsverfahrens sprechen. Die interne Auswertung dauert noch an, aber wir wollen das Gespräch mit diesem Kreis auch noch einmal suchen.
Wenn Sie uns öffentlich informieren, was Neuerungen sein werden?
Ich möchte jetzt erst einmal diesen Prozess des Auswertens und Nachdenkens im Bundespresseamt und mit unseren Partnern in diesem Akkreditierungsverfahren, nämlich auch den Sicherheitsbehörden und den betroffenen Journalisten, weiterführen.
Wann soll der Prozess enden?
Das kann ich Ihnen hier nicht sagen.
Dann hatten Sie noch eine Nachreichung für die letzte
Frage. Ja, Frau Anthony hatte gefragt, woher die Zahl komme von Menschen, die von der libyschen Küstenwache auf dem Mittelmeer gerettet worden sei. Also diese Zahl, die Kanzlerin genannt hat, beruht auf Angaben der Internationalen Organisation für Migration und italienischer Stellen. Und sie bezieht sich, das war ja auch Ihre Frage, auf dieses Jahr 2017, wobei man sagen muss, dass die meisten Rettungen in den vergangenen 4 Monaten stattgefunden haben.
Gut, und jetzt haben Frau Koch auch noch was.
Ich habe nochmal nachgehört zu den Zahlen. Also ist bei 8 Rahmenakkreditierungen G20 und Auskünfte der Sicherheitsbehörden. Bei 8 Personen liegen nach wie vor die Ausweiskopien nicht vor. Und wenn die Betroffenen nicht klar uns belegen können, den Sicherheitsbehörden belegen können, dass sie es auch wirklich sind, die Auskunft zu dieser Person verlangen, kann eben auch keine Auskunft erfolgen.
Dazu keine neuen Fragen. Herr Jung, setzt das nächste Thema.
An Frau Beini und Herrn Seibert, es geht um den Gesetzentwurf für die sogenannte Musterfeststellungsklage. Da hat die Kanzlerin sich ja kritisch gegenüber Herrn Maas Gesetzentwurf geäußert. Frau Beini, können Sie nochmal aus Sicht des BMJ erklären, was der Unterschied zwischen der Vorstellung von dem Kanzleramt war und die Vorstellung von Herrn Maas in Sachen Musterklage?
Vielen Dank für die Frage. Herr Jung, der Minister hat sich ja gerade beim DPA-Gespräch nochmal zu der Thematik geäußert. Das würde ich jetzt auch erstmal für sich stehen lassen und zu den Unterschieden. Es gehört zu der guten Übung hier, dass wenn wir einen Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung geben, dass wir jetzt nicht über einzelne Stellungnahmen der Ressorts hier innerhalb dieses Rahmens diskutieren oder die erörtern, solange der noch nicht praktisch die Stellungnahmen noch nicht öffentlich sind. Und in diesem Zustand sind wir im Moment bei dem Verfahren noch nicht.
Möchte Herr Seibert konkretisieren, was die Kanzlerin nicht gut fand an dem Gesetzesentwurf?
Nein, es ist so, wie die Kollegin gesagt hat. Es gibt einen Referentenentwurf aus dem Bundesministerium der Justiz. Der ist vorgelegt worden und dazu sind die regierungsinternen Abstimmungen noch nicht abgeschlossen. Es gab da in einzelnen Punkten noch Dissens. Das ist für regierungsinterne Abstimmungen und Ressortabstimmungen auch ehrlich gesagt ein relativ normaler Vorgang. Aber es ist auch ganz klar, und das hat die Bundeskanzlerin auch gesagt, dass es schon sinnvoll ist, daran zu arbeiten, dass Bürgerinnen und Bürger, Verbraucherinnen und Verbraucher eine bessere Klagemöglichkeit bekommen. Und deswegen ist dieses Vorhaben, wird weiter verfolgt. Aber es ist eben noch nicht in der Form, in der es beschlossen werden kann.
Nun ist diese Regierung ja nicht mehr lange im Amt. Also ist der Gesetzentwurf im Grunde tot? Obey, Herr Seibert.
Also ich habe dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
Ich kann da jetzt auch keine Vorhersagen machen, aber die Politik endet ja nicht an einem Wahltag.
Dann ist mit dem nächsten Thema Frau Entenmann dran.
Ich habe eine Frage ans Verkehrsministerium. Warum haben Sie den Bundestag und den Rechnungsprüfungsausschuss nicht über die Probleme bei A1 Mobil informiert? Und gab es Informationen innerhalb der Bundesregierung, wäre meine Frage, zum Beispiel in Richtung Finanzministerium.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen dazu ausführen, dass wir derzeit die gesamte Historie dieses Projekts A1 PP zusammenstellen. Seit Beginn dieses Projekts, was ja im Jahr 2008 war, das erfolgt derzeit mit dem Ziel, die Ausschüsse des Deutschen Bundestages und damit ja auch die Öffentlichkeit, das Parlament, in Kenntnis zu setzen. Das schließt vertragliche Elemente mit ein. Das stellen wir alles gerade zusammen zur Historie dieses Projekts. Da ist Ihnen ja auch das meiste wahrscheinlich bekannt. Das ist seit 2008 ein Vertrag mit dem Betreiber, der unter der rot-grünen Koalition unter dem Verkehrsminister Tiefensee entstanden ist. Es gab seit 2009 auch Gespräche mit dem Unternehmen, auch unter Beteiligung des Landes Niedersachsen im Übrigen, weil das Ganze ja über die Auftragsverwaltung auch läuft. Da gab es seitdem immer wieder Gespräche, da sind auch Dinge öffentlich geworden, zum Beispiel auch im Jahr 2014 der Ausstieg von Belfiger Berger. Hätte es diese Probleme, über die wir heute sprechen, nicht gegeben, hätte man ja diese Gespräche auch nicht geführt. Die sind auf Arbeitsebene geführt worden zwischen Bund und Land in Niedersachsen, wie ich es schon auch gesagt habe, dass dabei ein Thema gewesen sein soll, dass es auch in Insolvenz droht. Das war nicht der Fall. Wir haben ja auch bis heute keine Insolvenz. Es wird immer darüber geschrieben, aber es gibt ja eine Insolvenz noch nicht. Es wurde über vertragliche Dinge gesprochen, über Restrukturierung, aber nicht über Insolvenz. Und wenn Sie sich den ganzen Ablauf ansehen, dieser Minister ist seit Ende 2013 im Amt, dann können Sie sich ein bisschen die zeitlichen Zusammenhänge erschließen. Und im Übrigen auch nochmal zur Genese dieses Projekts. Wie gesagt, es ist einer seiner Vorgänger gewesen unter sozialdemokratischer Führung, wo auch damals schon gesagt wurde, darauf möchte ich hier heute nur nochmal hinweisen, öffentlich-private Partnerschaften sind ein Erfolg. Das Betreibermodell bringt jedem Verkehrsteilnehmer Vorteile. Das sind Zitate von Wolfgang Tiefensee aus dem Jahr 2009. Und zum Baubeginn der A1 2008 hat er noch gesagt, ich freue mich über den Beginn eines neuen Kapitels in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Privatwirtschaft. Ich werde mich auch in Zukunft dafür einsetzen, öffentlich-private Partnerschaften in Deutschland zu fördern. Nur, dass Sie mal sehen, was hinter diesem Projekt steht und wie lange es diese Debatten schon gibt und wer das alles angeschoben hat.
Das Finanzministerium?
Ich habe dem, was der Kollege gesagt hat, nichts hinzuzufügen.
Also Sie war nicht informiert, heißt es.
Wie gesagt, der Kollege vom federführenden Ressort hat sich geäußert und ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ähler?
Ehrlich gesagt habe ich immer noch nicht verstanden, weshalb Sie nicht früher schon zumindest die zuständigen Ausschüsse informiert haben. Denn wenn ich das richtig sehe, steht ja immerhin ein Betrag von, ich weiß nicht recht, vielleicht können Sie mir da helfen, 640 Millionen oder 778 Millionen als Klagewert der Betreibergesellschaft jetzt im Feuer. Und da müsste man ja doch erwarten, dass die zuständigen Fachausschüsse informiert werden, sobald es da deutlich wird, dass nach jahrelanger Auseinandersetzung offenbar eine gütliche Einigung nicht möglich ist. Und das konnte man ja sicherlich auch dem entnehmen, was Sie eben sagten.
Ich habe ja gerade darauf hingewiesen, dass bei diesen Gesprächen, die auch schon seit einiger Zeit laufen mit dem Betreiber, nicht das Thema war, dass eine Insolvenz droht. Und wir sind ja auch heute noch nicht da, dass eine Insolvenz da ist. Und im Übrigen zu der Höhe einer möglichen Klage kann ich mich hier ohnehin nicht äußern. Da müssten Sie das Unternehmen selber.
Dazu keine weiteren Fragen. Dann, Herr Heller, war das Ihr Thema?
Das war mein Thema.
Dann ist Frau Antoni dran.
Eine Frage zum Thema Geld für Bildung. Mich würde interessieren vom Finanzministerium, wie viele der Mittel, die jetzt der Bund für die Kommunen im Bereich Bildung zur Verfügung stellt, überhaupt abgerufen werden. Also das heißt, es gibt gerade Zahlen aus NRW, da heißt es nur ein Zwölftel der Mittel werden abgerufen. Haben Sie Zahlen deutschlandweit?
Ja, vielen Dank für die Frage. Es gab da ja einen Bericht vom Wochenende. Die Zahlen, die da genannt wurden, die kann ich Ihnen bestätigen. Ansonsten finden Sie da auch bei uns auf der Homepage in zahlreiche Übersichten, wie viele Mittel abgefragt wurden nach Ländern aufgelistet. Ich kann es Ihnen sonst aber auch gerne nochmal schriftlich zukommen lassen.
Nachfrage, dadurch, dass das ja eben stockt bei denen oder eben nicht so funktioniert, wie es vielleicht gewünscht ist. Was plant denn von Seiten des, oder gibt es Planungen von Seiten des Bundes, diese Abrufung der Mittel zu verbessern?
Naja, wir können natürlich die Mittel bereitstellen und so gut unterstützen, wie es geht. Aber natürlich ist es letztendlich Sache der Länder und Kommunen, diese Mittel natürlich auch abzurufen. Da geht es ja vor allem um das Thema Kapazitäten, Planungskapazitäten, Durchführungskapazitäten. Wir können unterstützen, aber natürlich ist es in erster Sache oder in erster Linie Sache der Länder und der Kommunen, diese Mittel dann tatsächlich auch abzurufen.
Ein Thema haben wir noch, nämlich das von Herrn Jessen.
Eine Frage zu den Äußerungen von Herrn Gauland über Frau Özus. Allein die Wortwahl hat er heute offenbar bedauert, dass man sie in Anatolien entsorgen solle. Beim Vorgang oder der Bewertung an sich ist er geblieben. Frau Özus habe weder in der Bundesregierung noch in Deutschland etwas zu suchen. Frage, bewertet die Bundesregierung dieses als einen Angriff gegen die Regierung insgesamt und vielleicht speziell noch ans Auswärtige Amt? Ist das eigentlich ein rein innerdeutscher Vorgang oder beeinträchtigt der auch Deutschlands Außenpolitik? Denn sowas wird ja kommuniziert. Und vielleicht dritte Frage noch, da Herr Gauland auch gesagt hat, man möge Sie doch mal ins Eichfeld einladen, ihr sagen, was deutsche Kultur sei und dann werde sie nie wiederkommen, man könne sie entsorgen. Ist dahinter ein verdeckter Aufruf zu Straftaten zu erkennen?
Ich möchte mir hier nicht angewöhnen, Wahlkampfäußerungen der AfD zu kommentieren. In diesem Fall will ich nur sagen, Frau Özus stammt aus Hamburg. Insofern disqualifizieren sich diese Äußerungen von selbst.
Die beiden anderen angesprochenen Ressorts?
Ja, ich würde gerne noch hinzufügen, ausdrücklich auch im Namen des Außenministers, dass das ganz schlimme verbale Entgleisungen sind, die natürlich international für Aufsehen sorgen und für uns als Demokraten nicht hinnehmbar sind. Sie lassen jeden Anstand und Respekt gegenüber Andersdenkenden vermissen und wecken überall auf der Welt die schlimmsten Erinnerungen an unser Land. Wir appellieren an alle Wahlkämpfenden im Bundestag, das auf dem Boden des Grundgesetzes zu tun. Nicht zuletzt, wie ich schon gerade sagte, wir stehen in diesen Zeiten unter großer internationaler Beobachtung. Und da gebieten es einfach, bietet es der Anstand und der Respekt, auf solche Äußerungen zu verzichten.
Aufruf Straftaten?
Ja, also ich kann mich jetzt nur der Einschätzung anschließen, aber zum konkreten Fall, ob darin, inwieweit da eine Straftat zu sehen ist, das muss man natürlich untersuchen. Auch diese Seite zu beleuchten ist wichtig, aber ich darf hier keine rechtliche Einschätzung zum Einzelfall vornehmen von dieser Stelle aus. Das müsste die zuständige Staatsanwaltschaft machen.
Dann sind wir durch für heute. Wir sehen uns. Dann sollten Sie sich melden, wenn Sie noch ein Thema haben. Bitte.
Ich habe eine Frage zum Bundesministerium für Arbeit.
Ich höre schon.
So. Dank der Flüchtlingskrise kamen hier etwa 900.000 oder mehr Flüchtlinge. Ja. Darunter 200.000 Akademiker. Wissen Sie ungefähr oder gibt es einen Bericht, wie viel von den Flüchtlingen jetzt Berufstätige oder haben Berufseinstieg? Ich bin Übersetzer und ich übersetze viel für Ärzte, Ingenieure. Bekommen wir Aufträge von Jobcenter und so.
Ja.
Wie viel von diesen Leuten jetzt berufstätig und beziehen keine Leistungen von Jobcenter oder von Arbeit?
Ja, jetzt erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mitgebracht, die letzten. Die Bundesagentur für Arbeit hält das aber relativ genau und auch aktuell nach. Also die Bundesagentur für Arbeit macht einen Migrationsbericht. glaube, jeden Monat einmal. Ich stelle Ihnen den auch gerne zur Verfügung. Wir können gleich die Adressen austauschen oder ich mache es über die Bundespressekonferenz. Ich will nur sagen, da gibt es Auflistungen, wie viele Menschen aus bestimmten Herkunftsländern, darunter auch die 8 Asylherkunftsländer, die 8 Länder, aus denen hauptsächlich Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind, wie viele von denen in welcher Form von Beschäftigung sind und wie viele von denen Leistungen beziehen und welche Leistungen sie beziehen. Das wird also alles dargestellt und dokumentiert. Ich habe es jetzt nur nicht so, dass ich es kurz...
Ich habe nur die Frage gestellt, weil, wie Sie wissen oder wie wir wissen alle, dass die Rechtsextremisten machen zweistellige Nummer von dieser Flüchtlingskrise. Also sie instrumentieren das und sie sagen, die Flüchtlinge kommen und so. Aber ich habe gehört, aber nicht gelesen, dass 5000 syrische Ärzte sind im System schon.
Ja.
Und ein Arzt, das ist 100.000 Euro wert, wie Sie wissen, von 0 bis 18 Jahre, das 50.000 Euro, die Kosten für ein Kind, und dann Medizinstudium noch 50.000 Euro. Also wir reden von Milliarden, die die Flüchtlinge haben mitgebracht mit sogenannter Brain Drain, wie alle Länder wollen, die Akademiker und so.
Ja.
Und dieses Thema, die Bundesregierung benutzt das nicht, um den Rechtsextremismus ein bisschen von ihre keine guten Zahlen
würde ich so nicht unterschreiben. Also es ist natürlich ein komplexes Phänomen. Wer ist gekommen? Sie wissen auch, dass es nach wie vor noch Schwierigkeiten bereitet, immer genau zu wissen, wer ist wann gekommen, welchen Bildungsstandard bringen die Leute mit. Und selbst wenn sie gut ausgebildet sind fachlich, dann ist immer noch die Frage, was können sie an Deutschkenntnissen vorweisen? Es geht nicht ohne Deutschkenntnisse. Und von daher sind ja ganz, ganz viele Anstrengungen inzwischen darauf gerichtet, die nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge, zumal dann, wenn sie eine gute Bleibeperspektive haben, hier in den Arbeitsmarkt zu integrieren, mit Sprachkursen zu versorgen, sodass sie jedenfalls rudimentäre Deutschkenntnisse erwerben können. Denn ohne das helfen auch die besten beruflichen Qualifikationen nichts. Und von daher würde ich schon sagen, dass man sich in den letzten 2 Jahren da sehr, sehr stark bemüht hat, darum erstens konkret was zu tun, um diesen Anschluss an den Arbeitsmarkt und damit in die Gesellschaft zu gewährleisten. Und andererseits auch das darzustellen und zu sagen, seht her, wir haben hier einen Zugang von Flüchtlingen, von denen sind ganz viele noch nicht so weit, dass sie nahtlos Anschluss finden an den deutschen Arbeitsmarkt. Aber wir tun vieles, um es zu gewährleisten. Und das wird auch dargestellt. Die Bundesagentur für Arbeit ist da sehr aktiv, viele andere Stellen auch. Und die Bundesregierung erzählt auch was darüber. Deshalb würde ich das nicht ganz unterschreiben, wenn Sie jetzt sagen, wir machen da zu wenig Wind rum oder wir dokumentieren das nicht deutlich genug, dass bei den Flüchtlingen auch viele dabei sind, die eben was mitbringen und die das hier einsetzen möchten und mit sehr viel Engagement dabei sind.
Dann klären Sie die Details im direkten Kontakt. Frau Antoni hat noch eine Frage und Herr Jung, und dann sind wir durch.
So, eine Nachfrage zu Libyen. Die Frage der Übergabe der libyschen Küstenwache an die internationalen Organisationen. Die Frage nochmal, ob das jetzt schon so passiert oder ob das der Plan für die Zukunft ist.
Also was den genauen Einsatz von UNHCR und IOM in Libyen betrifft, würde ich Sie bitten, sich an diese beiden Organisationen zu wenden. Ich weiß, dass beide Organisationen bereits in Libyen tätig sind, UNHCR mit dem Fokus auf Flüchtlinge, die IOM mit dem Fokus auf Migranten, und dass sie ihren Einsatz ausweiten wollen. Das heißt, es gibt bereits eine Zusammenarbeit mit den libyschen staatlichen Stellen. Da ist aber noch sehr viel Luft nach oben, da ist noch sehr viel zu entwickeln. Es ist vor allem auch noch räumlich in die Breite zu entwickeln und von Tripolis weg in andere Regionen des Landes zu bringen. So haben Herr Lacey Swing und Herr Grandi das ja hier auch dargestellt in der Pressekonferenz. Aber was den genauen Einsatz, den Sie dort haben, betrifft, würde ich Sie bitten, sich an diese beiden Organisationen zu wenden. Wir arbeiten jedenfalls, also wir unterstützen Ihre Arbeit aus voller Überzeugung.
Dann kommt Herr Jung noch mal mit einem Thema.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Frau Koch, Ihr BMI hat den Grünen in einer parlamentarischen Anfrage geantwortet zu Angehörigen von Mafia-Clans in Deutschland. Die Zahl hätte sich in den letzten 9 Jahren vervierfacht. Wie erklärt sich denn das BMI, diese Zahl? Also sind mehr italienische Mafiosis nach Deutschland gekommen oder hat man jetzt einfach mehr entdeckt? Was tut man dagegen und gelten einige davon als Gefährder?
Das ist jetzt eine ganze Latte von Fragen. Also ich kenne die Kleine Anfrage nicht, habe die jetzt gerade nicht präsent. Daher kann ich auch zu möglichen Erklärungen, warum die Zahlen angestiegen sind, das müsste ich nachreichen, also um das seriös zu beantworten. Also Angehörige der organisierten Kriminalität, und dazu gehören Mafia-Mitglieder, sind keine Gefährder. Gefährder ist ein polizeilicher Begriff, der im Bereich Terrorismus und Extremismus Anwendung findet und eben nicht im Bereich der organisierten Kriminalität. Die organisierte Kriminalität wird von den Strafverfolgungsbehörden im Bund und Ländern bekämpft. Es gibt da jeweils einzelne separate Dezernate, die darauf spezialisiert sind. Es gibt auch im Bereich der Justizstaatsanwaltschaften, die darauf spezialisiert sind. Von daher, ja, wir tun was dagegen.
Können Sie es nachreichen?
Ja.
So, dann sind wir für heute am Ende. Ich schätze, wir sehen uns morgen wieder in diesem Format. Auf jeden Fall übermorgen. Dankeschön unseren Gästen.